Wir sind auf einer Reise, auf dem Weg zu Gott. Und es beeindruckt und es begeistert mich selber, mich auf diese Reise so ganz bewusst dadurch zu begeben, dass ich mich auf diese Themenreihe vorbereite und immer wieder neu auf eine Entdeckungsreise gehe und so Aha-Erlebnisse habe, von denen ich nur staune. Ich möchte hier ganz kurz nochmal das Schaubild zeigen. Zum einen zeigt mal ein tolles Bild über die Stiftshütte. Genau, das ist die Reise nach Jerusalem, im wahrsten Sinne des Wortes, nach Israel. Auf die gehe ich jetzt nicht weiter ein. Die Stiftshütte, der mobile Tempel, den Gott dem Mose in Auftrag gegeben hat zu bauen, weil es war für sie eigentlich der Punkt, wo können wir Gott begegnen und wie können wir Gott begegnen? Und Gott hat dann dem Mose eine ganz klare Anweisung gemacht. Das ist für uns vielleicht so auch wichtig zu begreifen, weil manchmal Leute irgendwie doch denken so wie, alle Wege führen nach Rom. Das ist eigentlich völlig egal, wie du dich auf die Reise nach Gott, auf den Weg zu Gott begibst. Du kannst es auch über andere Religionen irgendwie machen. Es geht ja nur um das aufrichtige Herzen oder nur wenn du in der Natur suchst oder ich sehe Gott immer in den Menschen oder es gibt so viele tolle Philosophien, die auch so einem fast, wenn sie es dir erzählen, so ein Nicken geben. Aha, ja, ja, eigentlich kann man es auch so sehen. Aber Gott sagt am Ende, es gibt nur die eine Möglichkeit, wie wir Gott begegnen und er hat es offenbart in der Stiftshütte, diesem mobilen Tempel. Der mit einer weißen Plane ist hier eine Abgrenzung, da ist ein Innenhof oder Vorhof, da ist ein Brandopferaltar, es ist ein Waschbecken und dann ist was, was wir hier drin nicht sehen. Und das ist das Heilige und da drin ist noch das Allerheiligste. Wer sagt, oh, ich habe die eine oder andere Predigt gar nicht mitbekommen und ich wollte mich nochmal drauf einlassen, auf unserer Seite www.gospelhaus.de kann man diese Predigten nachhören. Ich habe mir jedes Mal Zeit genommen und jetzt wechsle ich hier von dem Bild auf das. Hier sehen wir nochmal diese Stiftshütte, also die Umrandung, das Heilige, der vordere Bereich sind zwei Drittel, ein Drittel, das Allerheiligste. Brandopferaltar, Waschbecken, Vorhang, Vorhang, Vorhang. Und nachdem ich letztes Mal vor zwei Wochen darüber gepredigt habe, was die Menora alles bedeutet. Menora ist der siebenarmige Leuchter, den wir aus dem jüdischen Symbol kennen, der immer überall, wo irgendwas mit Israel zu tun hat, auch sichtbar wird. Und habe dann auch aufgedröselt, die Menora ist zum einen kein Leuchter in dem Sinne, sondern ein Lichtträger. Die Menora ist komplett aus Gold, aus 36 Kilo Gold, was einen Wert nach heutigen Maßstäben von ungefähr 1,3 Millionen Euro hat. Goldpreise schwankend, vielleicht sind es auch nur 1,2 Millionen und 950.000. Aber also richtig solide, richtig wertvoll. Und sieht eigentlich mit seinen sieben Armen aus, ich habe es hier noch in klein, wie ein Baum des Lebens. Und interessant ist, dass die Struktur der Menora mit all den Verzierungen, die da drauf beauftragt sind von Mose, eigentlich einem Mandelbaum gleicht. Und warum ein Mandelbaum? Ich dachte zuerst, naja, weil der so tolle Blüten hat oder so. Ein Mandelbaum deswegen, weil ein Mandelbaum die erste Blüte ist, also die Mandelblüte ist im Winter die erste Blüte, die den Frühling einläutet. Und im Neuen Testament wird so oft davon gesprochen, dass Jesus der Erste ist, der von den Toten auferstanden ist, der von den Toten zu neuem Leben erweckt ist. Wenn wir den Winter als was Kaltes, als was Totes wahrnehmen, wo eine Starre da ist und man denkt eigentlich so, also Menschen aus dem Amazonasgebiet, wenn die bei uns zum ersten Mal den Herbst erleben, dann denken die, der Baum ist tot, es ist alles kaputt, keine Hoffnung mehr. Die Blätter werden weg, es wird tot, es gefriert, es wird immer kälter, das kann noch kein Mensch erleben. Und dann erlebt er als allererstes, wenn der zumindest in Südfrankreich oder im mediterranen Raum ist, das Erste, was zu neuem Leben erweckt wird, ist der Mandelbaum. Jesus der Erste. Das habe ich euch vor 2 Wochen gesagt. Ich habe das so schön hier skizziert, aber ich habe eigentlich alle Details in dem vorderen Bereich an die falsche Stelle gebaut. Ich erkläre es nochmal. Normal müsste dieser Schaubrottisch da oben stehen, im Norden. Die Menora steht hier unten im Süden und dieser Räucheraltar steht hier unten neben dem Leuchter vor dem Eingang ins Allerheiligste. Das ist nachher ganz wichtig, dass wir das auch nochmal so betrachten. Und heute geht es nämlich um den Räucheraltar. Ich selber war recht gespannt, was kann man hierzu sagen, was ist dieser Räucheraltar und was könnte das für uns heute hier noch auch an, was ist der Aspekt des Räucheraltars? Und wir lesen aus 2. Mose 30 folgende Verse. Da heißt es, der Gott sagt dem Mose, fertige einen Altar aus Akazienholz an, um Weihrauch als Räucheropfer darauf zu verbrennen. Er soll eine Elle lang sein, eine Elle ungefähr 50 Zentimeter, eine Elle breit, 2 Ellen hoch. Also 50 auf 50 auf einen Meter ungefähr. Der Altar und seine Hörner sollen aus einem Stück gefertigt werden. Überziehe den Altar, seine Platte, seine Seitenwände und die Hörner mit reinem Gold. Rings um den ganzen Altar soll eine goldene Zierleiste verlaufen. Befestige an den beiden gegenüberliegenden Seiten des Altars unterhalb der Zierleiste 2 goldene Ringe für die Tragestangen. Die Stangen sollen aus Akazienholz gefertigt und mit Gold überzogen werden. Stell den Räucheraltar vor dem Vorhang auf, hinter dem sich die Bundeslade befindet. Bundeslade ist hier, da davor. Die Bundeslade mit den Gesetzestafeln, der Deckplatte darauf befindet, wo ich euch begegne. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen herrichtet, die denn hier stehen, soll er Weihrauch auf dem Altar verbrennen. Jedes Mal, wenn er gegen Abend die Lampen anzündet, soll er wieder Weihrauch verbrennen. Ihr sollt regelmäßig Räucheropfer vor mir verbrennen. Das gilt für euch und für alle eure Nachkommen. Bringt kein anderes Räucheropfer auf dem Altar dar, auch kein Brandopfer, Speiseopfer oder Trankopfer. Einmal im Jahr soll Aaron den Altar reinigen, indem er etwas von dem Blut des Sündopfers an die Hörner des Altars streicht. Jedes Jahr soll der Altar so gereinigt werden, von Generation zu Generation, denn er ist besonders heilig. Relativ praktische Anweisung, wie der Tisch gebaut werden soll, dieser Altar. Ich habe weiter unten ein Bild, wie das ungefähr aussehen könnte. 50 Zentimeter auf 50 Zentimeter, einen Kranz drumherum, solche Hörner, Ösen und Stangen rein. Die Stangen, ganz praktisch, da es ein mobiler Tempel ist und die sich ja weiter bewegen, müssen sie ihn ja irgendwie tragen. Dafür diese Stangen. 1 Meter hoch ist eine relativ angenehme Arbeitshöhe. Und dann ist die Frage auch sicher beim Brandopferaltar gewesen, da gibt es auch solche komischen Hörner. Was hat's denn mit diesen Hörnern auf sich? Vom hebräischen Denken her ist das Wort für Macht das gleiche Wort wie für Horn. Jeder von uns ist eigentlich nachvollziehbar, also wenn du so ein Nashorn vor dir stehen hast, dann bist du eigentlich ziemlich überzeugt davon, das hat eine relativ große Durchschlagskraft, Macht. auch bei so einem Stoßzahn von einem Elefant. Also das heißt, für den Israelit war klar, ein Horn, Widderhörner, egal was, ein Horn ist immer ein Zeichen von, da ist Macht da. Wenn ihr mal das Buch Daniel lest oder in Offenbarung lest und ihr lest von irgendwelchen Königen und das ist ein Bild von irgendwelchen Hörner, die wachsen und dann ist ein kleines Horn und es wächst auf, dann dürft ihr wissen, Horn hat immer was mit Autorität und mit Macht zu tun. Dieser Altar ist ein sehr machtvolles Instrument. Dafür die Hörner an allen vier Ecken, in alle Richtungen, machtvoll. Einfach eine Gedankenstütze. Dann so eine Bordüre, hat so ein bisschen einen Charakter einer Krone, Verzierung, je nachdem, wenn man das so ein Brandopferaltar, nee, ein Rauchaltar googelt, dann sieht man, wie immer wieder Leute versuchen, das auch darzustellen, wie hätte das wohl aussehen können. Also wahrscheinlich hat er nicht genau so ausgesehen, das ist ja nur ein Modell. Dann lesen wir weiter in Vers 34. Der Herr sprach zu Mose, nimm diese wohlriechenden Gewürze, Stakte, Räucherklaue, Galbanum und reinen Weihrauch. Hat das eigentlich irgendjemand von euch zu Hause? Ist der, was es ist? Ich gebe mal einen kleinen kurzen Exkurs. Bei Stakte handelt es sich um ein wohlriechendes Harz. Räucherklaue ist eine Meeresschneckenart und Galbanum ein wohlriechendes Arzneikraut. Also richtig absolut edle, hochwertige Sachen. Mische sie zu gleichen Teilen zusammen. Füge etwas Salz dazu, sodass du ein reines und heiliges Weihrauchgemisch erhältst. Zerstoße ein Teil davon zu feinem Pulver und lege es vor die Bundeslade im Heiligtum, wo ich dir begegnen werde. Dieses Weihrauchgemisch soll für euch besonders heilig sein. Stelle das Weihrauchgemisch in dieser Zusammensetzung niemals für deinen eigenen Gebrauch her. Es ist für den Herrn geheiligt. Wer es herstellt, um daran zu riechen, wird aus dem Volk ausgestoßen und muss sterben. Was für eine krasse Anleitung und vor allem, offensichtlich war das hier Gott was ganz Kostbares. Wo wir manchmal so laissez-faire sind und wenn ich so in die dort, wo man die Sachen für Weihnachten kauft, dann ist das ja eine Explosion von Düften und wie kann Düfte betören und wie macht, also setzt das, löst das ja was aus, setzt das frei. Und hier heißt es, Leute, wenn ihr sowas zusammenbraut, dann ist es nicht für euch, sondern es ist dem Herrn geheiligt. Es soll ausschließlich für den Herrn sein. Es ist für Gott ganz speziell. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich immer noch, was hat das hier mit uns zu tun? Wo ist die Brücke? Wo ist das, was wir daran eigentlich jetzt ergreifen können? Ich habe vergessen, bei dem Räucheraltar ja zu sagen, er ist ja aus Akazienholz, ein extrem stabiles und wenig Verwindungs, also ein Holz, das sich wenig verzieht, bis fast gar nicht, und mit Gold überzogen. Und das ist wieder dieser Hinweis, die Macht ist, es ist sehr machtvoll. Die zwei Materialien, Jesus war zu 100% Mensch. So ein Holz ist was Vergängliches, man kann es verbrennen, aber er ist zu 100% Gott. Gold ist der höchste Wert, zumindest nach der orientalischen Denkweise. Gold ist der höchste Wert und ist was Ewiges. Du kannst Gold nicht vernichten im Sinne von ich lösche es aus, ich kann es vermixen mit anderen Dingen, aber ich kriege es nicht mehr nicht weg, ewig. Interessanter Gedanke von dem Räucheraltar. Der Räucheraltar ist also ein Typus auf Christus. Einerseits ist es ein Typus auf Christus, der für uns bittet und durch unsere Gebete und unser Lobpreis zu und genau. Der Räucheraltar ist ein Typus auf Christus, der für uns eintritt und bittet. Und hier möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Johannes 17 ist so dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet. Johannes Evangelium Kapitel 17, wo Jesus in ein ganzes Kapitel lang echt in einer Verbindung ist mit Gott und für uns eintritt. Und das ist so ein totaler Hymnus auch, wie er echt Fürbitte für seine Geschwister, Brüder und Schwestern, die Menschen auf der Erde, eintritt und wir sagen, ich möchte den Vater in ihnen groß machen und Gott, ich habe sie dir vorgestellt und dass die zwei in dir, dass sie in uns verbunden sind, wie wir beide ineinander und es ist ein Verweben von, dass Jesus Fürbitte für uns betreibt, aber auch, dass unsere Gebete und unser Lobpreis durch Jesus zu Gott aufsteigen. Der Räucheraltar ist als ein Typus auch auf die Gläubigen als Priester oder auf den Gläubigen als ein Priester, der seine Opfer des Lobes und Anbetung bringt. Ich möchte hier Hebräer 7, Vers 23 mal lesen. Da beschreibt der Hebräerschreiber Folgendes. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass es nach der alten Ordnung viele Priester gab. Denn wenn ein Priester starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Jesus dagegen bleibt für immer Priester. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Hier wird die Ordnung der Priesterschaft mit dem ganzen Tempelwesen beschrieben. Und der Unterschied ist, damals waren es unterschiedliche Priester, die den Dienst getan haben, die dann morgens und abends geguckt haben, dass die Lampen brennen, dass hier Räucherwerk ist. Und dann heißt es, aber Jesus selber bleibt für immer Priester und deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Das heißt, Begegnung mit Gott ist nur durch ihn möglich, der uns dann auch errettet. Und er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Ist das nicht genial, dass wir mit Jesus jemand haben, der für uns eintritt? Die Petra hatte vorhin am Anfang, als sie den Gottesdienst begonnen hat, hat sie gebetet und sagte dann in Jesu Namen Amen. Und man könnte ja meinen, das ist einfach so eine Floskel, das machen wir Freikirchler halt so, dass wir ein Gebet da zusammenschnüren und am Ende noch so und in Jesu Namen Amen, fertig. Wäre es eine Floskel, hätte es keine Bedeutung. Aber weil es tatsächlich eine Bedeutung hat, dass in dem Moment hat die Petra ja auch gesagt, ich komme mit meinem Gebet zu demjenigen Adressat, der für mich eintritt, der für mich vor Gott steht und der mich vertritt in seinem Namen. Und das ist so ein genialer Aspekt. Wann geht man denn an den Räucheraltar zum Beten? Wann geht man hin, zeitlich? Wird aufgepasst. Morgens und abends. Hey, das sind doch geniale Aspekte zu denken, ich möchte eine Begegnung mit Gott mindestens zweimal am Tag im Sinne von, dann, wenn der Tag vor mir ist und ich so überlege, oh, was steht denn heute alles an? Und ich kann euch sagen, wir sind manchmal ja so schon der Weg geklingelt und entweder wir haben verschlafen oder nicht. Auf jeden Fall sind Termine und wir wissen gleich, was alles losgeht. Und wir können gleich losrennen. Und heutzutage, die Smartphones sind ja auch noch Wecker. Das heißt, der Wecker, das Smartphone klingelt. Das Erste, was ich mache, ich gucke drauf, dann zeigt mir das auch gleich, was für Nachrichten, wer was gepostet hat, was ansteht. Ich kann also gleich reagieren. Und ich bin gleich im Tagesgeschäft drin. Oder aber ich entscheide mich dafür, ich möchte den Tag erstmal Gott widmen. Ich will, bevor alles andere kommt, erstmal mir Zeit nehmen im Gebet mit Gott. Und abends, was ist das Letzte, was ich mache? Also bei uns ist das Smartphone echt ein Kampffeld. Und das ist ja auch so, ach so praktisch. Und dann merke ich auch, ich lege mich ins Bett rein, will den Wecker stellen. Oh nein, jetzt hat noch der geschrieben, was soll ich da noch drauf antworten? Mache ich das noch? Anstatt zu sagen, ich kann heute Nacht nicht die Welt retten. Ich lege das beiseite und mit wem ich den Abend, den Tag beende, ist in der Gegenwart Gottes, dass ich hier Begegnung habe. David schreibt in einem Psalm, im Psalm 141, Herr, ich rufe zu dir, komm schnell, höre mich, wenn ich dich um Hilfe anflehe. Nimm mein Gebet als ein Rauchopfer, als Räucheropfer an und meine erhobene Hände als Abendopfer. David war in dem Kontext des Gebrauches und des Tempeldienstes, aber er hat begriffen, es geht nicht banal um einen exemplarischen Dienst, sondern es geht um die Haltung. Und er sagt, nimm mein Gebet als ein Räucheropfer an. Nimm mein Gebet als ein Räucheropfer. Jetzt ist es so, die Bestandteile, die in dieses Räucheropfer reingepackt waren, da war kein Schwefel drin. Da waren keine andere unangenehmen Dinge drin. Da war nichts, was so, was ist denn das? Sondern das war echt kostbar, das war rein, das war hochwertig. Mit welcher Motivation komme ich in die und versuche, Begegnung mit Gott zu haben? Sind es die kostbarsten oder sind es aufrichtige, ehrliche Motivationen? Hebräer 13, wir springen wieder ins Neue Testament. Denn diese Welt ist nicht, Vers 14, denn diese Welt ist nicht unsere Heimat. Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Ich hatte das jetzt schon erläutert mit diesem in Jesu Namen, heißt durch Jesus wollen wir zu Gott jederzeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Wenn uns das bewusst wird, dass hier Gott etwas aufzeigt, was also in der unsichtbaren Welt geschieht. Von der Stiftshütte, vom Tempel, von diesem Heiligen, habe ich erklärt, dass das eigentlich ein sichtbares Zelt ist, von der Unsichtbarkeit des ewigen Himmels. Unsere Perspektive, die wir als Christen auf der Welt leben, dass wir einmal den Himmel sehen werden. Und von der Stiftshütte heißt es, dass sie ein Schatten, ein Abbild von dessen ist, was Mose im Himmel gesehen hat, wie der Himmel aufgebaut ist. Und wenn wir uns das jetzt auch eben vor Augen malen Und ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht. Wenn du betest, hast du vielleicht nicht den Eindruck, ich komme mir hier so vor, wie ich bete für irgendwas, aber ich weiß gar nicht, ob das ankommt. Hört Gott mich überhaupt? Hab ich denn wirklich einen Zugang zu ihm? Merken wir das, dass uns das vielleicht, oder im Gespräch mit anderen Menschen, die dann so sagen, ich hätte gern den Zugang, den du hast. Was ist denn dein Zugang zu Jesus, zu Gott? Und dann können wir sagen, hey, mein Zugang zum Glauben ist, dass ich im Namen Jesus beten kann. Und bitte nicht als eine Floskel zu verstehen, dass man das jetzt an jedes Gebet hinten dran hängt, aber in dem Bewusstsein, dass ich bete und was geschieht dann? Jesus verstärkt dieses Gebet. Na, jetzt bin ich ganz irritiert. Jetzt fehlt mir eine ganz wichtige Bibelstelle, die ich euch doch, hier ist sie. Ich möchte euch mal vorstellen, wie das ganz praktisch ausgesehen hat, dieser Dienst. Wir haben ja bisher theoretisch davon gehört, jetzt möchte ich es ganz praktisch zeigen. Und zwar passt es wunderbar zur Jahreszeit und dazu, dass wir ersten Advent haben. Jetzt ist ja so, wir haben erster Advent. Erster Advent ist doch das ist einfach ein Fakt. Diesen Fakt belegen wir mit dem Symbol. Ich könnte, egal zu welcher Jahreszeit, eine Kerze anzünden, sie würde dadurch nicht den Fakt belegen. Sonst haben wir das verstanden? Ich habe das Beispiel schon mal mit dem Ehering gesagt. Ich könnte noch so viele Ringe tragen, die drücken. Die Ringe sind nur dann relevant, wenn sie für einen Fakt stehen. Bei mir ist es, ich habe geheiratet und deswegen ziehe ich mir einen Ring an. Die Kerze brennt aufgrund des Faktes, dass heute erster Advent ist. Nicht, weil ich eine Kerze anzünde, ist erster Advent. Okay? Wenn dort geräuchert wurde, dann ist der Fakt der, dass gebetet wurde und nicht, weil man räuchert, ist es wie beten. Okay? So, jetzt kommt's. Lukas 1, Abvers 5. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu auserwählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat deine Gebete erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Wow, was für eine coole Story erstmal. Jetzt muss man wissen, es gab ja dann so zur Zeit Jesu schon, also auch unter den Leviten, den Nachfolgern von Aaron, so viele Priester, dass wenn man Glück hatte und das Los getroffen hat, man ein- bis zweimal im Leben dran kam, um in dem Priester seinen Wochendienst zu tun. Das heißt, das war ein absolutes Privileg, diesen Augenblick, dass man quasi beauftragt wird zu sagen, ich bin als Priester beauftragt, jetzt da zu räuchern. Und nicht das Räuchern ist die Realität, ist nicht die Realität, jetzt wird gebetet, sondern die Realität war, der Zacharias hatte ein Gebetsleben, ein starkes Gebetsleben, und die Realität war, da draußen stand die Menge und hat gebetet. So heißt es dort. Im Vers 10, währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Und Zacharias geht da rein, als Priester beauftragt und räuchert. Und in dem Moment symbolisiert er, draußen steht die Menge. Er ist in dem Moment der Typus für Christus, der vor Gott die Anliegen der Menschen vor den Thron bringt und räuchert. Und für Gott ist es so, in dem Moment, wenn dieses Rauchwerk aufsteigt, was ein Wohlgeruch war, was besonders war, dann war allen klar, auch die da drum herum waren, jetzt wird gerade gebetet. Nicht das Räucherwerk bewirkt das Gebet, sondern das Gebet bewirkt das Räucherwerk. Verstehen wir das? Und Zacharias ist dieser Typus von Christus, der in dem Moment vor dem Thron Gottes diese Gebete echt vor den Thron bringt. Und dann denke ich so für mich, wie cool ist es, wenn wir wissen dürfen, in dem Moment, dort wo du betest, ob in deinem Kämmerchen, ob wir hier im Lobpreis versammelt sind, wenn wir aufrichtig beten, dann ist Jesus derjenige, der das vor den Thron Gottes bringt. Mich begeistert es. Mich begeistert es. Und vor allem begeistert es mich, dass hier Zacharias denn so eine intensive Begegnung mit einem Engel hat, der ihm denn zuspricht und sagt, hey, du, deine Frau wird einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Das Volk da draußen hat um einen Retter gebetet, nichts anderes. Die waren unter der römischen Besatzung, die waren Knechte im eigenen Land, sie waren keine Freie. Es war geduldet von den Römern, dass die noch beten konnten, zumindest bis 70 nach Christus, dann wurde der Tempel zerstört. Aber das noch ging's. Und das Sehnen der Menschen war, wann kommt endlich der Messias? Wann kommt endlich derjenige, der uns die Rettung bringt? Und Zacharias erlebt das, dass dieses Gebet am Thron Gottes kommt und auf Widerhall kommt und sagt, und hier ist die Antwort. Und ich werde dir einen Sohn schenken, der wird der Vorbote sein, der wird der Wegbereiter sein. Ist das nicht cool? Gott hat einen tollen Heilsplan. Jetzt ist allerdings auch so, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr habe ich, dann habt ihr noch Lust. Okay, ich bin gleich fertig. Es ist auch so, dass man auch dass man hier auch eben vieles verkehrt machen kann. Und eine Sache ist passiert in 2. Chronik 26, und zwar Usia, ein König, hatte gab es folgende Begegnung. In 2. Chronik 26, ab Vers 16. Doch als Usia so mächtig geworden war, muss König von Juda gewesen sein, wurde er auch hochmütig. Also als Usia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig, und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Priester Asaja folgte ihm mit 80 Priestern des Herrn, alles mutige Männer. Sie traten König Usia entgegen und sagten: Es steht dir nicht zu, Usia, dem Herrn Weihrauch zu verbrennen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Söhne Aarons, die für diesen Dienst ausgesondert sind. Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden. Das wird dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre einbringen. Da wurde Usia, der das Räuchergefäß bereits in den Händen hielt, sehr wütend. Doch während er auf die Priester zornig wurde und vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn stand, brach plötzlich auf seiner Stirn Aussatz aus. Als der hohe Priester Asja und die anderen Priester das sahen, jagten sie ihn hinaus. Der König selbst beeilte sich, hinauszukommen, weil der Herr ihn bestraft hat. Was für eine skurrile, was für eine interessante Story ist hier passiert. Und eigentlich würde man jetzt noch in dieser Tempelordnung sein, dann würde man sagen, der hat sich da was rausgenommen, was auch gar nicht durfte, das durften die, aber er nicht. Aber eigentlich symbolisiert das folgenden Hochmut und Stolz, dass es sagt: Ich brauche keinen Jesus, der für mich vor dem Thron Gottes eintritt. Ich kläre das mit Gott persönlich, höchstpersönlich. Und er hat nicht daraus respektiert, dass er den Zugang durch Jesus braucht, der für uns eintritt. Verstehen wir das? Es geht darum, dass du und ich, wenn wir zu Gott kommen wollen, ob im täglichen Gebet, morgens und abends oder wie auch immer du das für dich zeitlich einplanst, bitte versteh mich richtig. Das heißt nicht, ab jetzt wehe du. Guckst du erst aufs Smartphone, bevor du betest? Oder wir wollen nicht in eine Ordnung kommen, wo wir wieder Regeln einhalten, sondern es geht um die Herzenshaltung. Womit beginne ich meinen Tag und womit beende ich ihn? Und dann ist es auch für all diejenigen, die noch keine lebendige persönliche Beziehung zu Jesus haben, möchte ich dir zurufen: Es steht dir und mir nicht zu, Jesus zu umgehen, sondern wir können nur durch ihn Rettung haben, nur durch ihn eine Begegnung mit Gott wiederherstellen, und er ist der, der im Himmel für uns eintritt. Und so mache ich uns Mut, dass wir uns da auch ganz neu drauf stellen, als welche, die sagen: Und ich glaube, dass Jesus für mich eintritt, ich möchte ihm begegnen, der mein Retter ist und der mir Hoffnung ist, und dass der Himmel etwas ist, auf das ich zugehen kann mit Freude. Und für alle anderen, die meinen, es gibt ja so viele tolle, wunderbare Wege, wie man Gott begegnen kann, kann ich sagen, es gibt sicher vom Stil her unterschiedliche Möglichkeiten, aber in der Sache ist es so, es geht nur durch Jesus. Halleluja. Amen. Ich möchte beten. Jesus, es ist echt besonders, wie du in deinem großartigen, großen Heilsplan Dinge, Ordnungen und auch ganz praktische Begleiterscheinungen einfach gezeigt hast, um deine tiefe innere Wahrheit uns deutlich zu machen. Jesus, ich bete echt, dass wir als deine Kinder in aufrichtiger Weise den Tag mit dir beginnen und mit dir beenden, dass dieses Morgens und Abends für uns was echt Kostbares wird. Und ich möchte dich bitten, dass du auch die Menschen heute Morgen ermutigst und anrührst, die noch keine lebendige persönliche Beziehung zu dir haben, dass sie nicht selber meinen, irgendwie vor Gott treten zu können, sondern dass sie sich echt auch da auf Jesus verlassen. Und Herr, schenk du dieses Wunder der Wiedergeburt, in dem dieser Mensch ausruft und sagt, Herr, ich brauche Jesus, ich glaube an dich, ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden und ich bitte dich, dass du den Weg bereitest, der in den Himmel führt. Ich glaube an die Ewigkeit mit Gott und ich möchte durch dich eintreten. Verschaffe du mir Zugang. In Jesu Namen. Amen.